Wir kommen von Ostern her, so hat man das früher ab und zu mal gesagt. Ich weiß noch, ob du diesen Ausdruck kennst. Das ist nicht nur eine zeitliche Einordnung, dass wir also hinter Ostern sind, so wie wir das gerade ja von Gregor schon vorgerechnet bekommen haben, sondern das meint auch, dass wir Leute sind, die von diesem Ereignis her leben und glauben, nämlich dass Jesus auferweckt wurde, dass wir mit ihm in Beziehung sein können. Unser Bund hat das mal in diesem Jahr genannt, wir sind Osterleute. Wir sind Leute, die von Ostern kommen, die von dieser Wirklichkeit herkommen, dass Jesus lebt, dass wir mit ihm unterwegs sein können. Ich möchte, dass wir uns heute Morgen Johannes 21, die Verse 1 bis 14 genauer anschauen. Ich habe das mal Orientierungszeit genannt. Wieso, das kann man an dieser Überblick ganz gut sehen. Nochmal das, was wir gerade schon, wie gesagt, von Gregor gehört haben. Am Freitag oder vielleicht auch am Donnerstag stirbt Jesus am Kreuz in Jerusalem. Dann ist Ostern, Sonntag in Jerusalem immer noch, Jesus wird auferweckt. Und dann sind diese 40 Tage, die gerade schon berechnet wurden, bis zur Himmelfahrt. Am Donnerstag entweder bei Jerusalem oder vielleicht auch in Galiläa, da gibt es auch unterschiedliche Überlieferungen. Und Jesus sitzt seitdem zu Rechten Gottes. Und 10 Tage später, Pentekoste, der 50. Tag, nämlich Pfingsten in Jerusalem, Jesus sendet den Heiligen Geist. Und diese Zeit zwischen Ostern und Pfingsten kann man auch als eine Übergangszeit bezeichnen, als eine Orientierungszeit oder eine Zwischenzeit. Es war die Zeit, in der die Gemeinde noch nicht gestartet ist, weil der Heilige Geist noch nicht in dieser Weise gesandt wurde, aber wo Jesus noch mit seinen Jüngern unterwegs war und sie nochmal in einer ganz anderen Art und Weise unterrichten konnte, ihnen begegnet ist an unterschiedlichsten Orten. Und eine dieser Begegnungen, die wollen wir uns heute Morgen etwas genauer ansehen, wo Jesus seinen Jüngern als der Auferstandene begegnet, wo sie also von Ostern herkommen. Ich möchte uns aus Johannes 21 die ersten 3 Verse lesen. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah so. Simon Petrus, Thomas, der Didymus oder Zwilling genannt wird, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus sowie 2 weitere Jünger waren dort am See beieinander. Simon Petrus sagte zu den anderen, ich gehe fischen. Sie antworteten ihm, wir kommen mit. Sie gingen zum See und stiegen ins Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Das ist sozusagen die Situation, um die es hier geht, die wir hineinkommen am See von Tiberias, das heißt oben im Norden von Israel, Galiläa, der See Genezareth. Das ist also eine dieser Berichte, die dann in Galiläa stattfinden. Sie sind dort oben und Petrus sagte zu den anderen, ich gehe fischen. Fragt sich, warum? Warum macht er das eigentlich? Ich bin damit groß geworden, ich weiß gar nicht genau, woher ich das weiß, dass er irgendwie frustriert wieder in seinen alten Beruf zurückgegangen ist. Also er kam zwar von Ostern her, aber irgendwie war das nichts und jetzt will er wieder in seinen alten Beruf. Das ist aber meines Erachtens, ich weiß nicht, ob du diese These kennst, so im weiteren Nachdenken ist das eigentlich Unsinn, denn Petrus ist dem Auferstandenen schon begegnet. Also es ist nicht mehr, wenn das direkt nach Ostern oder direkt nach Karfreitag gewesen wäre, dann wäre es vielleicht erklärlich, aber so geht das gar nicht. Er ist dem Auferstandenen schon begegnet, aber er geht trotzdem nochmal mit seinen Freunden, macht den Weg von Jerusalem zum See Genezareth und geht fischen. Ich vermute einfach mal, es war so eine Art Auszeit. Das braucht man ab und zu, gerade wenn man besonders viel erlebt hat oder besonders viel durcheinander ist, dass man mal so ganz rauskommt, man was anderes macht. Der eine oder andere geht in den Garten und gräbt erstmal den Garten um so den Kopf frei zu kriegen. Mal was machen, was man gut kann, wo man nicht weiter drüber nachdenken muss. Oder man liest ein Buch, irgendein Roman, der nun gar nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat, geht wandern, alles Mögliche kann man machen, einfach mal raus. Und bei diesem Rausgehen sortiert sich manches, kommt der Kopf wieder in Ordnung, können manche Sachen geklärt werden. Und die anderen gehen hier mit. Sie sind also gemeinsam auf diesem Boot. Ich war noch nie auf einem Fischerboot, war auch noch nie angeln. Manche sind da ja Profis, man sitzt da irgendwie den ganzen Tag und tut nichts. Muss warten, bis da die Fische ins Netz springen oder ans Anbeißen oder sowas. Aber man kann sich in aller Ruhe unterhalten. Also ich vermute mal, die saßen da zusammen die ganze Nacht in ihrem Boot und haben sich gut unterhalten. All das nochmal erzählt, was sie so erlebt haben. Karfreitag und dann Ostern und den Auferstandenen gesehen und versuchen, das für sich zu sortieren. Mensch, wie geht's euch dabei? Ich weiß auch nicht, was wir davon halten sollen. Irgendwie ist das alles sehr, sehr über unsere Möglichkeiten. Und dann steht hier, oder es geht noch nicht, ich muss noch eine Zwischenbemerkung machen. Warum muss Petrus was sortieren? Es gibt so zwei Dinge in seinem Leben. Zwischen diesen Polen bewegt er sich in dem Moment. Und das, glaube ich, war für ihn nötig, da mal nochmal drüber nachzudenken, wie ist das eigentlich mit mir und dem, was Jesus in meinem Leben gemacht hat. Jesus hatte nämlich Petrus berufen, vor Karfreitag, als sie noch zusammen unterwegs waren. Und er sagt ihm zu, wir lesen davon in Matthäus 16, Vers 18, du bist Petrus und auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Jesus gibt dem Petrus also eine besondere Berufung. Eine Berufung, die ihn etwas heraushebt aus dem restlichen Jüngerkreis. Du bist Petrus, das heißt auf Griechisch Fels, du bist dieser Felsen, eine besondere Verantwortung, eine besondere Berufung. Mit der ist Petrus wahrscheinlich irgendwie unterwegs gewesen, auch wenn er sie vielleicht gar nicht so richtig einsortieren konnte, was das jetzt bedeutet. Aber dann ist was anderes dazwischen gekommen, nämlich, dass er seinen Herrn, dass er Jesus Christus verleugnet hat in dieser Nacht, in der Jesus vor dem Gericht war. Da erinnerte sich Petrus an das, was Jesus gesagt hatte, noch bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal abstreiten, dass du mich kennst. Und er lief hinaus und weinte heftig. Auch Matthäus, Kapitel 26 am Ende. In diesem Spannungsfeld ist Petrus und der muss sich überlegen, was ist jetzt eigentlich? Gilt diese Berufung noch, die Jesus mir gegeben hat? Habe ich alles in den Mülleimer geworfen, mit dem, dass ich ihn verraten habe? Will der mit mir? Kann der mit mir überhaupt noch was zu tun haben? Wie ist das? Wo stehe ich jetzt eigentlich in der Beziehung zu Jesus und in dem Auftrag, den er mir gegeben hat? Ich kann mir vorstellen, dass das die Fragen sind, die ihn so beschäftigt haben und vielleicht auch im Gespräch mit den anderen überlegt haben. Aber dann steht hier am Ende, in dieser Nacht fingen sie nichts. Das heißt jetzt nicht nur rein technisch, dass es nicht erfolgreich war mit dem Einfangen der Fische, sondern ich denke schon, dass wir da eine andere Ebene mithören können. Das soll schon heißen, bei allem, was sie versucht haben, sich zu sortieren, da ist nichts Richtiges bei rumgekommen. Sie haben sich ausgetauscht, sie haben überlegt. Petrus hat versucht, das für sich zu sortieren, aber so gut das war, die Probleme haben sich nicht geändert, die Fragen, irgendwas fehlt, etwas fehlt in dem Ganzen. Es geht noch nicht so, es genügt nicht nur eine Auszeit zu nehmen, es genügt nicht nur einfach mal raus, sondern da fehlt was Wichtiges oder genau genommen jemand Wichtiges fehlt. Und der kommt dann in Vers 4 in Erscheinung, 4 bis 6. Als es schon Tag geworden war, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie, Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen? Sie antworteten, nein. Da sagte er zu ihnen, werft das Netz an der rechten Bordseite aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht wieder einholen. So voll war es mit Fischen. Jesus kommt dort hinein, in diese Situation. Interessanterweise kommt Jesus dahin, wo sie sind. Er kommt zu ihnen da an diesen See. Jesus erwartet sie nicht in Jerusalem. Und seine erste Frage geht auch in die Richtung, habt ihr was Fisch zu essen? Er sagt nicht, was macht ihr denn hier? Fischen gehen? Ihr sollt eigentlich beten da in Jerusalem und auf den Heiligen Geist warten oder was auch immer. Irgendwas Wichtiges tun, jetzt geht ihr fischen. Nee, Jesus geht so mitten hinein in diese Situation. Er kommt in diese Alltagssituation hinein, in diese Auszeit. Er begegnet ihnen auf der Ebene, wo sie sich gerade befunden haben. Also sie müssen nicht etwas Besonderes tun, damit Jesus kommt, sondern Jesus kommt hinein in ihren Alltag, in ihre ganz normale Lebenssituation, in ihr Suchen und ihr Fragen. Und sie erkennen ihn aber gar nicht. Also für sie war er vielleicht so eine Art Tourist, wie sie da am See Genezareth immer rumgelaufen sind. Wir werden gleich erfahren, dass sie in etwa 90 Meter so vom Ufer waren, nicht so ganz weit weg, sondern man konnte sich das auch noch mal sowas zurufen. Also vielleicht kommt da einer und fragt mal nach, wie sieht's aus bei euch? Weiß nicht, wer schon mal an der Küste Urlaub gemacht hat, wenn da morgens die von der Nordsee oder Ostsee die Boote reingefahren kommen, dann verkaufen die auch erstmal so am Hafen so die ersten Fische an die Touristen. Das lohnt sich, bevor so der Rest dann weitergegeben wird. So ähnlich. Habt ihr was Fisch zu essen? Nö, haben nichts gefangen. Und dann gibt er ihnen diesen Tipp. Er kommt also in die Situation und sie erkennen das noch nicht mal. Das ist ja etwas, was uns immer wieder auch in den Auferstehungsberichten begegnet, dass Jesus nicht automatisch erkannt wird, sondern immer erst, indem er sich offenbart, indem er sich den Menschen offenbart, die ihm da begegnen. Und so ist das hier auch. Sie erkennen nicht, dass Jesus hineingekommen ist in ihre Situation. Ich will das mal gleich versuchen, immer wieder auch auf uns zu übertragen. Das kann gut sein, dass uns das auch so geht. Dass wir unterwegs sind, dass wir versuchen, etwas zu sortieren, dass wir vielleicht sogar im Gespräch sind mit Jesus, aber gar nicht merken, dass er schon längst mit uns unterwegs ist. Dass er schon dabei ist, Dinge zu lösen, dass er schon dabei ist, uns Gedanken zu geben, vielleicht die richtigen Leute zu schicken, die Situation zu klären. Wir merken noch gar nicht, dass er dabei ist. Wir fragen noch danach, wie geht's eigentlich? Und Jesus ist schon längst dabei. Er ist schon mit uns unterwegs. Und dann werfen sie das Netz aus und machen wieder einen wundersamen Fang. Eigentlich geht das gar nicht, aber wieder sind die Fische ins Netz gesprungen und alles ist voll und sie haben einen großen Fang getan. Interessanterweise, dieser Fang spielt so richtig eine große Rolle eigentlich gar nicht mehr. Es geht nur darum, dass da Fische hineingekommen sind. Es scheint dann so zu sein, dass dieses Wunder, also diese Erfahrung, zumindest einen erinnert hat, Mensch, das haben wir doch schon mal erlebt, dass auf das Wort von Jesus hin sich plötzlich die Fischnetze da gefüllt haben. Nämlich, es geht damit weiter, dass einer Jesus erkennt. In Vers 7 bis 8, der Jünger, den Jesus besonders liebte, sagte zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, warf er sich seinen Mantel über und band ihn hoch. Er trug nämlich nur ein Hemd. Dann sprang er ins Wasser. Die anderen Jünger folgten im Boot und zogen das Netz mit dem Fischen hinter sich her. Sie waren nicht mehr weit vom Ufer entfernt, nur etwa 200 Ellen. Das kann man ungefähr wissen, dass das so etwa 90 Meter sind. Der Jünger, den besonders liebte, der schillert ja so ein bisschen durch das Johannesevangelium. Wir wissen gar nicht so ganz genau, wer das ist. Vielleicht ist es tatsächlich der Johannes. Er kam bisher nicht vor. Er ist wohl einer von diesen zwei unbekannten Jüngern. Er wird jedenfalls nicht genannt. Aber er erkennt hier Jesus. Er erkennt ihn und er erkennt ihn nicht nur. Es geht nicht nur darum, Mensch, jetzt haben wir gesehen, es ist wohl Jesus. Hallo, jetzt, hallo, da ist er. Sondern es ist zugleich ein Bekenntnis, was er hier abgibt. Wenn er sagt, es ist der Herr, dann heißt das nicht nur, Mensch, jetzt haben wir ihn erkannt, sondern das ist gleichzeitig ein Bekenntnis zu Jesus Christus als dem Herrn. Dieses Grundbekenntnis der frühen christlichen Gemeinde lesen wir ab und zu in dem Neuen Testament. Das Grundbekenntnis, Herr ist Jesus Christus. Im 1. Korinther 12, Vers 3 oder in Philipper 2, Vers 11 finden wir das. Und an anderen Stellen, Kyrios, Jesus Christos. Also Herr ist Jesus. Das ist ein Glaubensbekenntnis. Da geht es nicht nur darum, ach, wir haben ihn erkannt, sondern es ist ein grundlegendes Bekenntnis. Und wer dieses Bekenntnis spricht, oder nur wer dieses Bekenntnis von Herzen sagen kann, das ist jemand, der mit Jesus lebt. Das ist der, der zum Glauben gekommen ist. Das ist der, der sich Jesus anvertraut hat, wie wir das am Anfang gehört haben. Herr ist Jesus Christus. Wer das sagen kann von Herzen, der ist ein Christ. Der ist einer, der mit Jesus unterwegs ist. Darum geht es hier. Dieser Jünger, den Jesus besonders liebte, der bekennt das. Und Petrus erkennt ihn dann auch. Petrus hört das und weiß es, es ist der Herr, es ist Jesus Christus, es ist der, dem ich mich anvertraut habe, mit dem ich lebe. Und dann ist es sehr spannend, dass, was macht Petrus dann? Wie reagiert er darauf? Wir haben gerade gehört, in welcher Spannungssituation sich Petrus befunden hat. Er ist eigentlich berufen worden von Jesus und er hat ihn verraten. Und jetzt ist da der Herr. Was macht er? Petrus zieht sich schnell was über, damit er auch ordentlich aussieht, und dann springt er ins Wasser. Also hin zu Jesus heißt das. Es wird deutlich, er springt ins Wasser nicht, um wegzuschwimmen, sondern um hinzuschwimmen, um Jesus zu begegnen. Das ist interessant. Petrus weiß, da ist noch eine Rechnung offen zwischen Jesus und mir. Und er hat nichts anderes zu tun, als zu Jesus hinzugehen. Vielleicht erinnert ihr euch, oder wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, wie schon gerade gesagt, diese Sache mit den vollen Fischernetzen gab es schon mal. Bisschen ein paar Jahre schon zurück von dort gesehen, nämlich als Jesus dem Petrus das erste Mal begegnet. Fast eine ähnliche Situation, sie haben die Nacht über nichts gefangen und dann sagt Jesus, fahrt noch mal raus und die Fischernetze sind total voll und sie kommen wieder. Und wie reagiert Petrus da? In dieser Erstbegegnung mit Jesus, ich habe es hier mal rausgesucht, in Lukas 5, 1 bis 11 wird das Ganze erzählt. Und dort heißt es, als Simon Petrus das sah, nämlich diese übervollen Netze, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Also als Petrus dem Jesus das erste Mal begegnet, sagt er, geh fort von mir, wir passen nicht zusammen. Also ich habe das erkannt, wer du bist, oder ich habe eine Ahnung da jetzt bekommen, wer du bist, wer mir da begegnet. Und dann ist seine natürliche Reaktion, wir passen nicht zusammen. Ich bin ein Mensch von der Schuld, ich bin ein Sünder, ich bin jemand, der von Gott getrennt ist und in dir erkenne ich Gott. Und deswegen geh fort von mir. Und dann sagt Jesus ihm Vergebung zu und ruft ihn in die Nachfolge. So hat Petrus das erste Mal reagiert, als er Jesus begegnet ist. Und Jesus hat ihm zugesprochen und hat ihn in die Nachfolge gerufen. Und was passiert jetzt? Gleiche Situation. Wieder Schuld, sehr konkrete Schuld sogar, die Petrus hier hat. Und seine Reaktion ist, nix wie hin zu Jesus. So spannend. Er hätte auch ins Wasser springen können und sagen können, jetzt so schnell wie möglich ans andere Ufer geschwommen. Also ich muss Angst haben, was Jesus jetzt mit mir macht. Aber offensichtlich hat Petrus Jesus kennengelernt in der Zwischenzeit. Offensichtlich weiß er, mit wem er es zu tun hat. Nämlich mit dem Herrn, der sich ihm zuwendet. Der jetzt nicht mit einer Strafpredigt kommen wird, das weiß er. Der ihm nicht Vorwürfe machen wird, der nicht sagen wird, wie konntest du nur. Sondern dieses Vertrauen, was Petrus in der Zwischenzeit gewonnen hat, wie er Jesus kennengelernt hat, er weiß, egal was jetzt passieren wird, es wird gut sein, weil ich Jesus begegne. Ich werde der Liebe Gottes begegnen und deswegen muss ich nicht vor Furcht vergehen, sondern ich kann voller Vertrauen zu ihm hin und nichts wie hin zu ihm. Er ist nämlich der Herr, er ist Jesus. Ich muss mich nicht vom Acker machen, ich muss keine Furcht haben, ich kann zu ihm, weil dort bei ihm Leben ist, weil ich mit ihm unterwegs sein kann. Wir können hier erkennen, dass da etwas passiert ist. Petrus ist nicht mehr der, der am Anfang sagt, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch, sondern einer, der gemerkt hat, wenn es Jesus ist, kann ich mit allem, was mein Leben ausmacht, zu ihm hinkommen. Da ist nichts. Ich muss keine Angst haben. Ich weiß, bei ihm ist Leben. Bei ihm ist auch Vergebung. Er wird da schon was machen aus dieser Situation. Ich weiß noch nicht, was er machen wird. Ich weiß nicht, was er sagen wird. Aber ich weiß, es ist gut. Petrus springt also ins Wasser und sieht zu, dass er hinkommt zu Jesus. Und dann kommt er an. Der Fokus verliert in kurzer Zeit den Petrus wieder. Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Holzkohlenfeuer brennen. Darauf brieten Fische und Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen, bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Ufer und zog das Netz an Land. Es war voll mit großen Fischen, genau 153 Stück. Und das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren. 153, das ist die Zahl, die hier Generationen beschäftigt hat. Was soll diese Zahl? 153, glaube ich, die unverständlichste Zahl, die es in der ganzen Bibel gibt. Es gibt ja viele Zahlen, die irgendwie die tiefere Bedeutung haben, wo man dann die zusammenrechnen kann, was die bedeuten. 666 ist, glaube ich, so die allerbekannteste für den Antichristen. Aber 153, ich habe in einem Kommentar allein 7 Versuche gefunden, das zu erklären, wo also Theologen über die Jahrhunderte und Bibelausleger versucht haben, sich darauf einen Reim zu machen. Was sollen diese 153 bedeuten? Also, es könnte sein, dass das die Zahl war damals aller Völker, die man kannte. Also es hieße, so wie hier das Netz voll ist mit allen, was gibt, so werden alle Völker irgendwann das Evangelium hören. Oder man meinte, es gab 153 verschiedene Fischsorten. Das ist schon ziemlich viel. Und die wird es betreffen. Oder man hat gesagt, die drei, das kann nur trinitarisch bedeuten, das Trinität und dann 50, 3×50. Und man hat alle möglichen Varianten durchprobiert, aber so richtig was gefunden, was nun tatsächlich Hand und Fuß hat, hat man nicht unbedingt. Einer schrieb ganz simpel, vielleicht haben die nur nachgezählt und das dann aufgeschrieben. Könnte natürlich auch sein, dass wir uns viele Gedanken machen und eigentlich heißt es nur, ja, haben wir mal durchgezählt. Also diese Zahl ist sehr rätselhaft, man kann da sicher viel hineinlesen und es ist auch vieles, viele gute Gedanken dabei, ohne Frage, aber wir wollen es einfach mal zur Kenntnis nehmen. Denn es geht hier um was anderes. Es geht hier weiter um die Beziehung zwischen Jesus und Petrus insbesondere und damit auch zu uns. Das Erste, was Jesus jetzt getan hat, er hat schon was vorbereitet. Ne, kennt ihr ja bei Kochsendungen, ne, ich habe da schon mal was vorbereitet. So ähnlich ist das hier auch. Sie kommen an Land und Jesus hat eigentlich schon mal alles vorbereitet. Das Essen ist schon bereit. Aber er sagt nicht nur, jetzt setzt euch mal hin, sondern bringt von dem, was ihr habt. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Also Jesus präsentiert nicht nur etwas, sondern er nimmt das mit hinein, was sie gerade gemacht haben. Ich möchte das mal darauf übertragen, wenn wir fragen, Jesus, wo geht's denn lang? Wir stehen vielleicht vor einer Entscheidung, die wir treffen müssen, haben so eine Auszeit, um uns zu sortieren. Und oft haben wir so ein Bild davon, dass Jesus uns so genau sagen muss, rechts, links, geradeaus, da geht's lang. Und dann haben wir manchmal sogar noch die Angst dabei, wenn wir jetzt nicht genau den Weg Gottes erwischen, den er für uns vorgesehen hat, dann laufen wir in die Irre. Ich glaube, dass das oft so ist, dass Jesus mit uns zusammen unterwegs sein will. Vielleicht hat er so genau gar nicht den Weg, der jetzt hundertprozentig rechts, links geht. Vielleicht ist er viel mehr daran interessiert, was wir so auch mitbringen. Und dass wir miteinander im Gespräch sind und sagen, das sind meine Gedanken, liegt mir auf dem Herzen, das mache ich gerne. Da würde ich mich gerne einbringen. Und Jesus sagt, ja, und wie sieht's damit aus, wenn wir da gemeinsam einen Weg finden? Jesus ist nicht der, der nur von uns blinden Gehorsam will. Der will, dass wir nur das machen, was er so aus irgendwoher weiß und vorgesehen hat für uns. Und wehe, wir finden das nicht. Dann sind wir schon wieder die Loser. Sondern Jesus möchte mit uns im Gespräch sein. Er möchte mit uns zusammen unterwegs sein. Und er fragt, was bringt ihr denn so mit? Was ist auf deinem Herzen? Was bewegt dich? Und dann lass uns zusammen schauen, wie daraus ein Weg wird. Ich habe auch Gedanken, ich habe schon was vorbereitet, das ist keine Frage. Ich habe gute Gedanken über dein Leben, aber du bist auch gefragt. Wir wollen zusammen unterwegs sein. Ich möchte keine Marionetten, die nur blind gehorsam sind, sondern ich möchte mit dir zusammen unterwegs sein, in Beziehung, weil ich der Herr bin, der vorausgeht, der aber mit dir zusammen unterwegs sind. Also bringt von dem, was ihr habt, mit. Und dann holt der Petrus so ein paar Fische dabei und es geht weiter in Vers 12. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, es gibt Frühstück. Keiner der Jünger wagte ihn zu fragen, wer bist du? Sie wussten doch, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und gab ihnen davon. Genauso machte er es mit dem Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, nachdem er vom Tod auferstanden war. Das Erste, was Jesus hier sagt, ist, kommt, es gibt Frühstück. Das steht da wirklich. Ich habe nochmal extra nachgelesen. Ich dachte, ist das jetzt eine moderne Übersetzung oder was? Nein, es steht tatsächlich, kommt, frühstücken. So wie Mutter ruft am Morgen, steht endlich auf, frühstücken. Genau so ist das. Ich hätte mir vom auferstandenen Herrn etwas Würdigeres vorgestellt. Fürchtet euch nicht erstmal oder irgendwie sowas. So was ihm irgendwie angemessen ist. Nein, Jesus sagt, kommt frühstücken. Ist das nicht irgendwie ein bisschen banal? Ist das nicht ein bisschen profan, was der Auferstandene hier gerade seinen Jüngern sagt? Fürchtet euch nicht oder irgendwas Wichtiges wäre doch gut gewesen. Nein, er sagt, kommt frühstücken. Kommt erstmal was essen. Als ich zur Schule noch gegangen bin, in der Oberstufe war das irgendwie, bin ich in den Ferien immer arbeiten gegangen und eine Zeit lang war ich immer auf einer Müllkippe tätig. Das sind beeindruckende Erlebnisse, von denen ich heute noch zehre, also auf einer Müllkippe. Und dann haben wir da gearbeitet von 7 Uhr an und um 12 rief dann der Vorarbeiter oder was immer der da war, Mittag! Ich war im Rheinland tätig, also Mittag, Brotzeit wird es hier vielleicht so heißen. Und dann wussten alle, wir können alles stehen und liegen lassen und jetzt geht's erstmal zum Essen, kann man sich irgendwo hinsetzen. So ähnlich ist das hier. Jesus ruft, frühstücken, Frühstück ist fertig, kommt alle beieinander. Ist das nicht ein bisschen oberflächlich? Ich hatte die Tage ein sehr spannendes Gespräch mit einem katholischen Priester, mit einem katholischen Bruder und wir hatten ein gutes Gespräch und ich konnte mal so ein paar Fragen loswerden, die ich so hatte im Laufe der letzten, die sich so angesammelt haben, weil wenn ich in irgendeine Kirche gehe, gibt es da zumindest schon mal so ein paar Sachen, die ich sehr eigenartig finde, die sich mir nicht direkt erschließen, die mir ein bisschen eigenartig sind, was so in manchen katholischen Kirchen da so rumsteht und rumliegt oder so. Und dann konnten wir sehr offen miteinander reden und es war sehr gut und sehr spannend auch, wie er das ein oder andere begründet hat. Und eine Sache fand ich wichtig für mich. Er sagte, wir Katholischen, wir sind viel mehr näher dran am Leben. Wir sind nicht so vergeistigt wie ihr Evangelischen. Bei uns ist es alles etwas handfester, etwas mehr mit Leben. Er nannte das Inkarnation, also ins Fleisch gekommen sein. So wie Jesus als Gott ins Fleisch gekommen ist, so das leben wir noch mehr. Deswegen gibt es bei uns was zu riechen, durch den Weihrauch meinetwegen. Es gibt jede Menge zu sehen, da ist immer was wie fast wie in einem Theater. Es gibt was zu hören, also es ist ganzheitlicher. Muss man jetzt nicht alles teilen. Es gibt manches, was ich nach wie vor befremdlich und eigenartig und vielleicht sogar falsch finde. Aber ich fand das spannend. Also ins Leben hinein. Jesus ist ins Leben gekommen. Und hier kommt er mitten ins Leben. Er sagt nicht nur, ich nehme das jetzt als Anlass, um euch irgendwie was ganz anderes, sondern erstmal haben wir Gemeinschaft miteinander. Wir essen was zusammen. Ihr bringt das mit, was ihr habt. Ich habe hier was vorbereitet. Wir essen miteinander. Und dann kommt der zweite Teil, wenn wir den lesen, dann erinnert uns das, jedenfalls mich direkt, er nahm das Brot und gab ihnen davon, das erinnert uns dann schon stärker ans Abendmahl. Abendmahl gibt es im Johannesevangelium nicht, aber hier klingt das natürlich an. Und zu der Zeit, als das aufgeschrieben wurde und man das gelesen hat, jeder denkt sofort ans Abendmahl, wenn er das liest. Und das ist sicherlich auch so gemeint. Dass hier ein Hinweis darauf ist, es gibt dieses Miteinander feiern, essen, frühstücken, aber es gibt auch diese besondere Zeit des Abendmahls, wo wir Jesus noch in einer anderen Art und Weise begegnen. Jesus nimmt ihn, tritt zu ihnen, nahm das Brot und gab ihnen davon. Ich möchte das mal ganz flott auf uns heute Morgen versuchen zu übertragen, so wie wir heute Morgen zusammen sind. Jesus lädt uns ein. Jesus lädt uns ein, dass wir Gemeinschaft haben mit ihm und Gemeinschaft miteinander in seiner Gegenwart. Und er macht das in einer doppelten Art und Weise. Und wir können das heute schön nachvollziehen. Es gibt erst einmal dieses Frühstück. Heute wissen wir, dass die frühen Gemeinden, wenn sie zusammengekommen sind, nach Sonnenuntergang wahrscheinlich erst einmal ein sogenanntes Agape oder das Liebesmahl gefeiert haben. Man hat einfach miteinander gegessen. Man hat den ganzen Tag gearbeitet, da gab es nicht so richtig was zu essen und dann kommt man abends zusammen und man isst miteinander und feiert miteinander. Das gehört dazu. Kommt frühstücken, erstmal Abendessen, erstmal zusammen essen, weil das auch ein geistlicher Vorgang ist, interessanterweise. Auch wenn es so profan menschlich ist, es ist ein geistlicher Vorgang, sich zu begegnen in der Gegenwart Jesu im gemeinsamen Essen und Feiern. Und dann geht man davon aus, dass irgendwo in diesem Essen, vielleicht am Anfang oder mittendrin, der Hausvater dann dieser Hausgemeinde dann das Abendmahl gefeiert hat oder sich daran erinnert hat. Man nennt das ja heute Eucharistie, Danksagung heißt das eigentlich, also das Abendmahl gefeiert hat, wo man sich miteinander erinnert an das, was der Herr, der mitten unter uns ist, getan hat. Miteinander erinnern an Jesus, der gegenwärtig ist, der für uns gestorben ist und auferweckt wurde und heute mit uns Gegenwart hat. Und darin, in beidem, das ist das Spannende, in beidem begegnen wir dem Herrn. Also Jesus ist nicht nur für die besonders heiligen Momente im Gottesdienst zuständig, wo man irgendwie so das Gefühl hat, jetzt ist es besonders, sondern Jesus ist mitten im Alltag und er ist mitten in der Gemeinschaft. Mitten dort, wo wir uns begegnen und wo wir miteinander unterwegs sind. Wo wir miteinander essen und miteinander feiern und wo wir Abendmahl feiern. Beides gehört zusammen. Dieses ganz Normale, es gibt Frühstück und dieses Besondere. Jesus gibt und teilt aus. Wir begegnen darin unserem Herrn und heute haben wir die besondere Möglichkeit, das sogar zu tun in dieser doppelten Art und Weise. Und dazu will ich uns gleich nochmal besonders einladen. Ich will aber kurz schließen mit dem letzten Vers, nochmal darauf hinweisen. Hier ist zwar so ein kleiner zusammenfassender Satz, dass es der dritte Mal war, dass Jesus ihnen begegnet ist, aber das Entscheidende kommt jetzt im Anschluss. Und jeder, der das nochmal genauer lesen will, sollte das auch tun. Johannes 21, 15 bis 23. Dort wird erst geklärt, wie Jesus und Petrus jetzt miteinander unterwegs sind. Das ist diese Szene, wo Jesus Petrus dreimal fragt, hast du mich lieb? Und Petrus darauf antwortet. Das gehörte noch unbedingt dazu, aber das lassen wir heute mal außen vor. In dem Osterkalender, den manche haben, haben wir gerade heute eine sehr gute Auslegung. Gerade dazu, ich empfehle es allen, die das können. Also Jesus begegnet dir Petrus und klärt das, was noch offen ist. Darum geht's und deswegen gehört dieser zweite Teil eigentlich unbedingt dazu. Petrus wendet sich hier Jesus zu, also er flieht nicht vor ihm, weil er weiß, in Jesu Gegenwart nur kann das geklärt werden und Jesus klärt das dann. Aber das lassen wir heute außen vor. Ich möchte uns vielmehr einladen, oder Jesus lädt uns ein. Jesus lädt uns ein zum Abendmahl, dass wir ihm darin begegnen. Wir haben gerade gehört, die sind eingeladen, die dieses Grundbekenntnis mitsprechen kann. Kyrios Jesus. Also Jesus ist der Herr, ist mein Herr. Und wenn du das für dich sagen kannst, dann bist du eingeladen zum Abendmahl. Dann bist du eingeladen, darin Jesus zu begegnen, diesen Zeichen von Brot und vom Kelch und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und wir haben zugleich auch immer Gemeinschaft miteinander. Wir nehmen einander wahr darin. Und das wird dann nochmal in besonderer Weise deutlich, wenn wir auch heute miteinander Mittag essen können. Deswegen auch da die herzliche Einladung. Jeder ist herzlich eingeladen, willkommen und wir können einander begegnen, wir können im Gespräch sein und auch das ist ein geistliches Leben, das ist eine geistliche Wirklichkeit. Es ist nicht nur miteinander essen, das ist auch wichtig, aber wir können erwarten, dass darin sich Jesu Gegenwart auch ereignet unter uns. Vielleicht kommt es zu Gesprächen, die wichtig sind, vielleicht kann man miteinander beten, sich wahrnehmen. Ich möchte dich herzlich dazu einladen. Oder genau genommen, Jesus lädt uns dazu ein. Gott segne uns zu dieser Gemeinschaft, die wir miteinander haben wollen. Amen.